Ja, ich wurde gefragt, ob ich heute predigen würde. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch selber relativ jung bin, um in dem Gottesdienst der Jugend zu predigen. Aber ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Irgendwann hat Ernst angerufen. Und ich glaube, Ernst ist jetzt gerade auch in Israel, ne? Kommt heute wieder und hat bestimmt eine spannende Zeit erlebt. Und den Text, den wir gerade gehört haben, das ist eigentlich die Grundlage dessen, über das ich heute sprechen will. Ich möchte kurz noch was zu mir selber sagen. Ich bin ja hier relativ schnell verschwunden sozusagen. Manche haben vielleicht jetzt auch nicht mitgekriegt, was mit mir passiert ist. Also ich habe hier mein Praktikum gemacht und war dann noch Gärtner für eine gewisse Zeit und bin jetzt Leiter des Männerheims in Göttingen der Heilsarmee. Und das hat sich relativ schnell ergeben, Ende November, und die wollten, dass ich am 9. Dezember dort schon anfange. Deshalb kam das auch alles relativ abrupt, und deshalb hatte ich auch keine Zeit, jetzt irgendwie zu verschiedenen Leuten zu gehen, mich zu verabschieden und so. Aber meine Wohnung ist sogar hier noch, die habe ich hier noch. Das wurde so ausgemacht mit der Heilsarmee, und genau, es ist nicht das letzte Mal, dass ich hier bin, und den einen oder anderen werde ich auf jeden Fall noch sehen. Ja, eigentlich, wenn ich über was predige, predige ich gerne über Außenwirkung, die Außenwirkung der Christen. Wie können wir denn Menschen von Jesus erzählen? Oder wie können wir ein Licht sein in dieser Welt? Das sind so die Dinge, die mich persönlich sehr stark beschäftigen. Das sind so gewisse Themen, die sind so ein bisschen meine Lieblingsthemen. Wenn man diesen Text anschaut in Epheser, dann muss man sagen, da geht es nicht um Außenwirkung, da geht es um innerbetriebliche Dinge. Und wenn Paulus hier schreibt, so ermahne ich euch nun, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld ertragt einer den anderen in Liebe. Da muss man sich doch fragen, warum ist ihm das so wichtig? Die Geduld, die Demut und die Sanftmut. Hat Paulus das etwa geschrieben, nachdem er sich mit Barnabas verstritten hatte? Das habe ich mir so bei der Predigtvorbereitung gefragt. Wahrscheinlich war es schon so. Er hat selber gemerkt, dass er ab und zu ein sehr dickköpfiger Mensch ist. Und hat dann vielleicht auch hier den Ephesern das weitergegeben. Wenn ich an innerbetriebliche Dinge denke, dann muss ich an VW denken. Da hatte ich innerbetriebliche Dinge zu tun. Da muss ich an Mitarbeiterentwicklung denken. An einen Satz, ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. An Gaben erkennen. Andere fördern und unterstützen. Das steht hier im Abschnitt, aber nicht nur das steht hier. Warum steht hier eigentlich so ganz klar Demut, Sanftmut und Geduld? Warum erwähnt Paulus gleich drei Wesensarten, die in unserer Gesellschaft relativ wenig vorkommen? Geduld, ja. Wie geduldig ist man heute noch, wenn man Fast Food holt? Also wenn ich bei McDonald's länger warten muss wie 5 Minuten, dann werde ich schon ungeduldig. Warum setzt er sich hin und schreibt, dass ihr in der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut und in Geduld? Ertragt einer den anderen in Liebe. Ich glaube, dass nichts funktionieren würde in der Gemeinde, wenn diese drei Dinge nicht da wären. Ich glaube, dass Paulus ganz bewusst diese Dinge an den Anfang setzt. Und ich möchte mir ein bisschen Zeit nehmen, mit euch diese Begriffe etwas näher zu betrachten. Ich habe mich gefragt, was fällt mir persönlich eigentlich zu Demut ein? Demut, das Gegenteil von Hochmut. demütig sein, habe ich geschrieben, für mich ist eine bewusste Entscheidung, sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Dann habe ich einen Vers gefunden, in Sprüche 11, Vers 2. Wo Hochmut ist, da ist auch Schande. Aber Weisheit ist bei den Demütigen. Jetzt möchte Matthias einen Text lesen zum Thema Demut.
Demut. Gemeinschaft zu fördern erfordert Demut. Es gibt nichts, das Gemeinschaft schneller zerstört, als Selbstgefälligkeit, Ichsucht und Stolz. Stolz baut Mauern zwischen Menschen. Demut baut Brücken. Demut ist das Öl, das Beziehungen reibungsloser und runder laufen lässt. Deshalb ist die Bibel, rät die Bibel, hütet euch vor Überheblichkeit und Hochmut. 1. Petrus 5, Vers 5. Die angemessene Kleidung in der Gemeinschaft ist eine Haltung der Demut.
In dem Fall war angemessen in Anführungszeichen geschrieben. Die Texte, die wir hier lesen oder die Matthias liest und auch, jetzt habe ich den Namen vergessen, hier ist er, Nina liest, die kommen aus einem Buch Leben mit Vision. Und es geht sehr viel um Gemeinschaft in dem Kapitel. Und jetzt möchte Nina noch was lesen zu persönlicher Einsatz.
Gemeinschaft verlangt persönlichen Einsatz. Nur der Heilige Geist kann unter Christen echte Gemeinschaft schaffen. Aber er gebraucht dazu die Entscheidungen, die wir treffen und die Verpflichtungen, die wir eingehen. Paulus macht diese doppelte Verantwortung im Epheserbrief deutlich. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Heilige Geist schenkt, nicht nur durch Unfrieden zerstört wird. Beides ist nötig, die Kraft Gottes und unseren Einsatz, um eine liebevolle Gemeinschaft zu schaffen.
Dankeschön. Persönlicher Einsatz. Hier geht es, wie schon gesagt, immer wieder um Gemeinschaft. Und Hochmut wäre zum Beispiel ein Beispiel, was Gemeinschaft definitiv zerstört. Bei den Firmen würde man sagen, der Mangel an Kommunikation zerstört das, dass man sich gegenseitig erbaut und praktisch auch gute Leistungen bringt. Jetzt möchte ich noch einen Text lesen zum Thema Freundlichkeit, Sanftmut. Gemeinschaft zu fördern erfordert Freundlichkeit. Freundlichkeit bedeutet, Unterschiede zu respektieren, die Gefühle des anderen im Blick zu haben und mit Menschen Geduld zu haben, über die wir uns ärgern. Im Brief an die Römer heißt es, es ist unsere Pflicht, die anderen in ihren Schwächen mitzutragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Jeder von uns soll seinen Mitmenschen zu Gefallen leben. Natürlich in gutem Sinn, und das heißt so, damit die Gemeinschaft gefördert wird und die Gemeinde auferbaut wird. Und an Titus schreibt Paulus, ermahne sie, friedfertig zu sein und allen Menschen freundlich zu begegnen. Wenn wir heute nicht in einer Gemeinde wären, sondern einfach nur in einem Saal und ein Politiker zu uns reden würde, dann würde wahrscheinlich der Innenminister zu uns reden, und nicht der Außenminister. Es geht nicht um die, die von Gott nichts wissen oder nichts wissen wollen. Es geht um uns. Es geht darum, wie wir zueinander stehen, wie wir miteinander umgehen und wie weit wir das Potenzial nutzen, das Gott in uns hineingelegt hat. Es geht um Einigkeit. Es geht um Hoffnung und darum, dass ein Glied am anderen hängt, dass wir einander stützen und unterstützen, damit der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. So viel zu den ersten Versen. Aber es geht weiter. Monika hat einen großen Teil von dem gelesen, über den ich jetzt sprechen werde. Und ich möchte anfangen, nochmal ab Vers 11 zu lesen. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Es wird hier geschrieben von verschiedenen Gaben. Und wenn jemand da noch was dazu nachlesen möchte, empfehle ich eine Stelle in 1. Korinther, jetzt muss ich selber kurz gucken, 12, 4 bis 11. Da sind nicht nur die Personen aufgeführt, die Apostel sind oder Propheten oder Evangelisten, nicht nur die, die eine relativ, man kann nicht sagen wichtig oder unwichtig, aber die hier so eine präsente Rolle spielen, sondern da geht es auch um eine Ermutigung. Da geht es auch darum, wie wir andere unterstützen können. Und es steht hier in Vers 14 ein wichtiger Satz: Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen lassen und umhertreiben lassen. Und jetzt möchte ich Sie herausfordern. Es sind hier sehr viele Menschen, die haben schon viele Jahre, auf die sie zurückblicken können mit Jesus. Und einige von ihnen kenne ich. Und von einigen weiß ich, von euch kann ich was lernen. Und hier sitzen zum Beispiel hier in der ersten Reihe, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Letztens habe ich gehört, es sind 28 Leute oder 27 Leute in der Jugend gewesen. Die brauchen euch. Die brauchen eure Erfahrung. Und die brauchen das, dass sie ab und zu mal Fehler machen dürfen. Warum weiß ich das? Weil ich das auch gebraucht habe. Vielleicht sind sie unmündig bis heute, weiß ich nicht. Manche vielleicht mehr, manche weniger. Aber es geht darum, dass sie nicht mehr unmündig seien und dass sie sich nicht mehr von jedem Wind der Lehre oder von der Welt verführen lassen. Und das ist ihre Verantwortung, Entscheidungen zu treffen, um das gut zu tun. Aber auch eure Verantwortung zu einem gewissen Maße. Und ich möchte eine Stelle zitieren aus Timotheus. Haben wir es geschafft, das noch im Computer reinzumachen? Der relativ, habe ich geschrieben, der relativ junge Mann Timotheus bekommt einen Brief von Paulus. Und am Anfang heißt es so, und weil der Name so kompliziert ist, am Anfang liest Timo, sage ich jetzt mal, an Timo oder an Timotheus, meinen rechten Sohn im Glauben. Ich wünsche mir, dass ihr, jungen Leute, die hier vorne sitzt oder wo auch immer ihr sitzt, eines Tages das hören dürft und das lesen dürft. Liebe, meine Tochter im Glauben. Lieber, an meinen rechten Sohn im Glauben. Sohn im Glauben, das wird man nicht einfach so über Nacht. Sohn im Glauben ist eine spezielle Bezeichnung für jemand, der sich unterordnen kann und der von einem Älteren Anweisungen annimmt und diese befolgt. Sohn im Glauben bedeutet auch, Jesus und den Glauben an ihn wichtiger zu nehmen als alles andere. Sohn im Glauben bedeutet viel und nicht nur das, schreibt Paulus an Timotheus. Er schreibt auch: Niemand verachte, eigentlich, Entschuldigung, das habe ich falsch geschrieben gehabt, Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Und das wünsche ich mir für euch, dass ihr Söhne und Töchter im Glauben werdet. Aber das passiert nicht einfach nur so. Ich wünsche mir auch, dass ihr Menschen in eurem Leben habt, und ich glaube, da sind einige da, die schon etwas älter sind, die das leisten könnten. Ich wünsche mir, dass sie euch eines Tages schreiben, meine liebe Tochter im Glauben, mein lieber Sohn im Glauben. Und ihr könnt euch selber denken, was dann vorher schon alles passiert ist. Was da an Beziehungen gelaufen ist, an Ermutigungen. Und ich kann mich noch erinnern, als ich in dem Alter war, wie oft bin ich auf die Nase gefallen und wie oft mache ich es heute noch. Aber wir brauchen Menschen, die uns unterstützen. Und nicht jeder hat Eltern, zu denen er aufblicken kann. Wir brauchen Leute, die uns unterstützen als junge Leute. Und soweit ich weiß, hat Paulus diesen Satz, können wir nochmal aufs Erste zurückgehen? Also, an meinen rechten Sohn im Glauben, den hat er nur zweimal geschrieben. Es war etwas Besonderes und das wünsche ich euch auch, dass ihr mit Gott leben könnt und sagen, und dass man über euch sagt, ein rechter Sohn, eine rechte Tochter im Glauben. In Vers 15 heißt es, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Was heißt es eigentlich, wahrhaftig sein? Was heißt es, in der Liebe zu wachsen, in allen Stücken? Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war 2000 das erste Mal in den USA und wurde gefragt, ob ich dort in der Heilsarmee ein Camp, also für Jugendliche, leiten kann. Und ich habe einen Mann getroffen, das war der Jeff. Und ich möchte euch nur das als Beispiel kurz so bildlich aufmalen. Der Jeff wurde wie so ein Mentor für mich. Und ich habe bis heute Kontakt mit ihm. Und es gab nichts bei ihm, was unwahr war. Er hatte Fehler, aber er war wahrhaftig. Er hatte Probleme, aber er ist dazu gestanden. Und hier heißt es, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Jesus als Vorbild ist sehr gut, aber manchmal ist er sehr weit weg. Wenn wir Personen sehen in unserem Leben, die wir als Vorbilder nehmen können und auf das hinstreben, um wirklich wahrhaftig zu sein in der Liebe, ich glaube, dann haben wir viel gewonnen. Und auch das wünsche ich euch, jemand, zu dem ihr aufblicken könnt. Der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Ich möchte euch heute fragen, wie weit ist es denn uns ein Anliegen, dass der Leib wächst? Wie weit sind wir denn bereit, auch mal andere Dinge hinten anzustellen und uns einzusetzen für das, was Gott wichtig ist? Ich möchte jetzt doch noch den Text lesen aus 1. Korinther 12, Vers 4. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige hier sind, die noch nicht so richtig wissen, was sind ihre Gaben? Was sind eigentlich die Dinge, die Gott mir in mich hineingelegt hat, damit ich sie umsetze? Und die, die sich da angesprochen fühlen, die möchte ich ermutigen, sich Leute zu suchen, mit denen sie beten. Zu fragen, Gott zu fragen, Gott, was hast du mir gegeben? Vielleicht bei euch zu Daniel zu gehen und zu sagen, was für Potenziale siehst du in mir? Ich lese jetzt den Text aus 1. Korinther 12, Vers 4. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der dann wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube, in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede. Einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Einem anderen mancherlei Zungenrede. Einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will.